Tabaluga, Mullewapp, der Hase mit der roten Nase und natürlich Freunde. Alles Figuren, die in Deutschland wohl jedes Kind kennt. Jetzt ist ihr Schöpfer Helmer Heine gestorben. Seit vielen Jahren lebte er in Neuseeland, aber im Jahr 2011 war er zu Gast in 1:1 der Talk. Diese Sendung wiederholen wir heute und zu Beginn fragte Daniela Arnu anknüpfend an Helmer Heines größte Erfolgsgeschichte: Was würden Sie einem Freund niemals verzeihen?
Dass er nicht zu dem steht, was eine Freundschaft ausmacht.
Zu Gast bei Daniela Arnu.
Helmer Heine schenkte uns die drei Freunde.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Heine. Was macht eine Freundschaft aus? Sie haben gerade gesagt, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn einer was macht, was eben gegen eine Freundschaft spricht.
Ja, ich persönlich schätze die Freundschaft über alle Maßen. Für mich ist die Freundschaft fast mehr noch als die Liebe, weil die Liebe, Amors Pfeil kann mich treffen, ohne dass ich etwas dazu tue. Aber einen Freund bekomme ich nicht geschenkt, sondern einen Freund, den muss ich gewinnen, für den muss ich etwas tun, für den möchte ich gerne halten. Und wenn eins dieser Säulen, auf dem die Freundschaft ruht, einen Sprung bekommt,
dann die Säulen wären?
Die Säulen wären Vertrauen, zu dem stehen, was man sagt, und mit ihm die kostbarste Zeit des Jahres gemeinsam verbringen, in den Urlaub zu fahren und auch mit ihm gemeinsam schweigen zu können.
Ich hoffe, Sie schweigen jetzt. Wir befreunden uns jetzt nicht zu schnell und schweigen gleich, sondern reden erstmal noch ein bisschen miteinander. Freunde ist auch das wohl bekannteste Kinderbuch von Ihnen mit Johnny Mauser, mit dem Schwein Waldemar und Franz von Hahn, also einer Maus, einem Schwein und einem Hahn. Ist es auch für Sie, auch gerade weil es um Freundschaft geht, das wichtigste Werk, das Sie gemacht haben?
Ach, das wichtigste Werk will ich nicht sagen. Es ist ein sehr glückliches Werk, von dem jeder Autor träumt, weil es ein Klassiker. Und die Freunde bezahlen für mich also meine Rente und meine Reisen.
Also jetzt das Buch Die Freunde, nicht Ihre echten Freunde.
Und das also ist etwas ganz Wunderbares. Also die Freunde haben mir die Freiheit geschenkt, auch die Dinge tun zu können, die eben kein Geld bringen. Und wahrscheinlich werden meine Kinder und Enkel sich noch darüber freuen, über die Tantieme.
Die Enkel lesen es aber schon auch,
ja,
oder?
Ja. Nein, die Freunde ist ja etwas für mich insofern etwas ganz Kostbares, weil ich wollte ein Buch über die Freundschaft machen. Ich wollte nicht ein Buch machen, jetzt ein Actionbuch, was machen drei Freunde, sondern was ist Freundschaft? Und da habe ich lange drüber nachgedacht, dass man eben nicht so wie die Politiker sagt, also I'm your best friend und also ich liebe euch alle. Das sind ja alles hohle Wörter. Und da kommt ja hinzu, dass ein Großteil meiner Leser nicht lesen kann.
Die Kinder unter 6.
Die Kinder unter 6. Und deshalb habe ich mir überlegt, man müsste ein Symbol schaffen, das die Freundschaft ausdrückt. Und das ist das Fahrrad. Dass keiner der drei könnte dieses Fahrrad alleine fahren.
Sie fahren nämlich zu dritt.
Der eine sitzt auf dem Lenker, der Franz von Hahn, der kann lenken. Der dicke Waldemar, der sein Leben meistert über den Bizeps, der ist der Motor. Und Johnny Mauser hält das Gleichgewicht.
Ich würde vorschlagen, wir haben gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Fritsche mal ein paar Kinder dieses Buch lesen lassen. Ja. Und sie haben zum Teil vorgelesen und sich auch ein bisschen unterhalten darüber. Und dass wir da mal reinhören, wie die Freunde aus deren Sicht eben sehen.
Als Johnny Mauser ein altes Boot in Schiff entdeckte, beschlossen alle drei, Seeräuber zu werden. Denn richtige Freunde beschließen alles zusammen.
Also ich find's ganz nett, weil die immer so zusammen auf dem Fahrrad sitzen. Es ist auch nicht immer alles gerade. Also ich find's immer süß, wenn es immer ein bisschen schief ist.
Und wen findest du am besten?
Maus, weil die so süß ist, weil die so klein ist.
Ich weiß nicht, ich finde das Schwein süß. Das ist mir irgendwie sympathisch. Ich finde, das sieht auch so nett aus.
Weil der ist halt so ein bisschen rundlich. Ich finde ihn lustig. Der will halt immer essen.
Das ist auch eine schöne Geschichte über Freundschaft.
Weil es halt verschiedene Tiere sind und dass die halt trotzdem befreundet sein können, egal wie sie aussehen. Oder?
Kann man das auch so übertragen auf Menschen?
Ja, jemand größer kann ja auch mit jemand kleinerem befreundet sein oder so.
Dass die eben zusammenhalten, egal bei was und so, und dass sie sich gegenseitig unterstützen und so.
Die streiten sich ja auch manchmal, aber also eigentlich eine ganz normale Freundschaft.
Hinter den Hühnerstall, bei der Regentonne, schworen sich ewige Freundschaft und beschlossen, nie mehr auseinander zu gehen.
Sie haben ganz viel genickt und auch viel gelächelt. Ja. Fühlen Sie sich verstanden?
Ja, doch. Also ich glaube, dass die Kinder das sehr wohl verstehen. Und sie schauen auch hinter die Bilder, weil sehr oft und das ist etwas, was ich mag, ist auch im Prinzip meiner Bücher, dass ich nicht das illustriere, was mein Text sowieso schon sagt, sondern zwischen den Zeilen illustriere. Dass ich sage, Freunde sind gleich, vollkommen, und ja, wird jedes Kind sagen, Freunde sind gleich. Und dann zeige ich die drei klauen Kirschen und dann steht Johnny Mauser unten und auf seinen Schultern steht Franz von Hahn und obendrauf steht der dicke Waldemar. Da wird jedes Kind sagen, das geht
das
aber
geht nicht. Gar nicht.
Das heißt, ich zeige Ihnen dann im Bild, dass es mit der Freundschaft eben auch Ungleichheiten gibt, dass eben nicht, dass man nicht in allen Punkten gleich sein kann.
Was ich auch ganz interessant finde, es ist ein Dreierteam, ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Gibt ja auch manchmal Streit, wenn es drei sind.
Naja, das ist etwas, ich gehe an so ein Buch heran, ganz logisch. Ich wollte ein Buch machen über die Freundschaft und dann überlege ich mir, ich kann ja mit mir selbst befreundet sein, dann bin ich ein Narziss. Und brauche ich also zwei zu einer Freundschaft. Aber das ist etwas, das ist das Normale. Und da dachte ich, besser wären es doch drei. Da können sich Gruppen bilden. Und dann denkt man natürlich auch als Künstler in Gegensätzen, dass man denkt, Don Quixote und Sancho Panza, die sind nicht beide gleich hoch, sondern der eine ist dick, der andere ist schlank oder dick und doof. Und deshalb habe ich mir überlegt, also wenn man jetzt ein Schwein nähme, das das Leben meistert eben über den Bizeps, vielleicht einen kleinen Gegenspieler, das ist Johnny Mauser. Und auch ganz bewusst, der eine lebt auf der Erde, der andere unter der Erde, der kann nur überleben durch Intellekt. Und der dritte ist dann eben der, wie wir Künstler, der Franz von Hahn, der versucht abzuheben.
Der Künstlertyp.
Aber die Schwerkraft holt uns immer wieder zurück oder die Realität.
Welcher von den dreien ist Ihnen am ähnlichsten?
Ja, Franz, würde ich was sagen.
Weil er der Künstler ist.
Ja, weil er der Künstler ist und wir immer große Pläne haben, aber die Schwerkraft holt uns wieder zurück.
Nichtsdestotrotz haben die drei ja gesagt oder die Kinder gesagt, dass die drei Freunde sich auch manchmal streiten. Sehr selten, ehrlich gestanden, finde ich jetzt als Leserin. Mhm. Welche Rolle spielt Streit in der Freundschaft?
Ist sehr wichtig. Also Streit ist etwas sehr Wichtiges. Ich schreibe ja zum Beispiel auch mit meiner Frau Romane. Und das habe ich gelernt. Ich habe ja mal 2 Jahre in Japan gearbeitet. Und habe gelernt, dass man niemals sagt, also was du da machst, also so ein Käse, also ich darf nicht persönlich werden. Das hinterlässt Narben, sondern ich mache genau, auch wenn ich Regie führe auf der Bühne, gehe ich zu dem Schauspieler und sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr X oder Frau Y das so sagt. Ein Japaner weiß sofort dann, ich weiß. Aber ich gehe immer von der Person aus und dann bleiben keine Narben zurück auf der Seele. Das ist ein ganz wichtiger Prozess.
Wichtig, dass keine Narben bleiben. Wie viele Freunde haben Sie dann am Ende, richtig gute Freunde, mit denen Sie streiten können, wo keine Narben geblieben sind?
Ich würde sagen, 50 habe ich. Und ich pflege das auch sehr. Ich schreibe zum Beispiel jeden Sonntag einen Sonntagsbrief an meine Freunde. Und zwar, da schreibe ich jetzt nicht wie Thomas Mann in seinen Tagebüchern über eine Darmflora oder was.
So persönlich wird es dann doch nicht. Nein,
sondern ich schreibe, was mich bewegt. Was ich also, oder Pflanzen, die ich in meinen Garten getan habe oder welche Fische gerade jetzt, also ich gesehen habe oder geangelt habe. Und da ist eine rege Korrespondenz. Ich bin kein großer Freund des Telefonierens, aber durch dieses Schreiben sind sehr enge Freundschaften entstanden.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Daniela Arno.
Helme Heine illustriert und schreibt Kinderbücher.
Ja, und er illustriert nicht nur bei sich zu Hause auf der Werkbank, sondern auch hier im Studio. Wir haben ihm auch gerade Papier hingelegt und Stifte dazugelegt und während der Musik hat er angefangen zu zeichnen. Ich weiß nicht so ganz, wie ich es verstehen soll, dass auf diesem Bild, da sind Hahn, Maus und Schwein und das Schwein hält das Mikrofon in der Hand und hat einen Kopfhörer auf.
Nein, keine Ähnlichkeiten, Daniela. Du.
Es ist wunderbar, es ist ein wunderschönes Bild und vielleicht entstehen ja während der nächsten drei Musiken noch weitere Heine-Werke, Unikate, die wir dann haben. Ja, Herr Heine, es war aber gar nicht absehbar, als Sie ein junger Mann waren, dass Sie mal erfolgreicher Buchillustrator werden.
Nein, also überhaupt nicht. Obwohl, ich bin natürlich groß geworden.
Geboren 41
und mein Vater war Hotelier, der hatte eine Wasserburg im Raum Düsseldorf, zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Essen. Und bei uns wohnten ganz viele Künstler. Also aus aller Welt, also Balletttänzer, Regisseure und was immer es ist. Und es wurde immer viel erzählt und die erzählten auch aus ihrem Künstlerdasein, aber für mich kam das gar nicht in Frage. Es hieß also, vielleicht wirst du eines Tages mal die Wasserburg übernehmen, aber ich habe dann doch Betriebswirtschaft studiert, weil ich bin kein Koch, ich bin kein Hotelfachmann. Aber ich habe nebenbei, das hat mich immer sehr interessiert, Kunst studiert, Kunstgeschichte auch. Und wollte dann aber nach meinem Studium noch einmal raus, bevor ich mir dann einen Eisschrank oder etwas anschaffe. Und da war damals die einfachste Auswanderung, war Südafrika. Damals lief ja auch noch der Vietnamkrieg, man hätte gezogen werden können. Und deshalb kostete das damals 100 Mark. In ganz kurzer Zeit hatte man also jedenfalls die Auswanderungspapiere auf dem Tisch. Und dann stieg man noch auf ein Auswanderungsschiff 1965.
Sie sind mit dem Schiff nach Südafrika?
Ja. Mhm. Das legte in Triest an, ab und dann erst einmal in Venedig. Und dann ging das bis nach Sizilien und dann durch den Suezkanal.
Also eine wirkliche Reise.
Man nahm Abschied von Europa, der Trip dauerte fast 5 Wochen. Und damals war ja Afrika auch noch ganz anders, als man anlegte. Es gab ja noch Kolonien. Also Mosambik war noch portugiesische Kolonie, Angola auch. Und dann landete man in Durban und dann wurde für einen, das besorgte die südafrikanische Regierung, besorgte einem ein Hotel. Und da konnte man so lange bleiben, bis man also eine Arbeit fand. Und das Ganze kostete 100 Mark.
Und mit welchen Wünschen und Vorstellungen sind Sie nach Südafrika?
Ja, im Grunde genommen, ja, ich hatte natürlich Hemingway gelesen, die grünen Hügel Afrikas und Tanja Blixen, also Out of Africa. Ich hatte, sehr träumerische Vorstellungen und wurde dann natürlich sofort mit dem Thema konfrontiert. Was sind Sie? Also, ach, Betriebswirt, wunderbar, gehen Sie mal in den Innenhof und sägen Sie den Baum ab. Sie brauchten alles, bloß keine Betriebswirte, nicht? Und dann macht ein Jahr so, sagen wir, dieses Unglück in Anführungsstrichen macht einen ja stark. Da habe ich mich erinnert, Mensch, du hast ja mal also auch Kunst studiert und du weißt ja was von Marketing und dann bin ich in die Werbung gegangen.
In Afrika,
ja. Und habe dann also für Unternehmen, das deutsche Bier herausbrachte und habe ich dann also jedenfalls unter anderem Werbung gemacht.
Und konnten davon leben? Also war es gleich von Anfang an möglich, da halbwegs zu leben?
Na, schlecht und recht. Also man war natürlich auch viel anspruchsloser, nicht? Und man lebte irgendwo, es war ja auch alles so viel preiswerter. Man verdiente damals 200 Rand im Monat. Aber schlecht und recht konnte man davon leben. Und ich wollte mir ja da auch jetzt nicht ein Imperium aufbauen, sondern ich wollte da maximal ein Jahr unten bleiben und dann wieder so viel Geld in der Hand haben, um zurückzukehren.
Und dann wirklich als Betriebswirt arbeiten.
Um dann wieder zurück nach Deutschland zurückzukehren und dann als Manager irgendwo zu enden.
Daher kommt die Geschichte aus diesem Südafrika, dass Sie angeblich einen Milchmann mal beinahe erschossen hätten.
Ja, ich hatte dann eine kleine, alte, wackelige Farm vor den Toren von Johannesburg. Und ich bin also 8-mal ausgeraubt worden damals. Und ich war leicht säuerlich. Und weil immer meine Hosen geklaut wurden, seltsamerweise, nee, die Jacken. Also es muss ein sehr langer Räuber gewesen sein. Und habe mir dann eine Elefantenbüchse zugelegt und habe gesagt, den Nächsten, den er erwischt, den er schießt. Und dann bin ich morgens wach geworden, so um 4:30. Und da sah ich, kam mir jemand diese Stufen hoch. Tipp, 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 tipp. Und dann habe ich diese Louvre-Fenster schräg gestellt und habe meine Elefantenbüchse angelegt. Und hatte dann abgeschrien, halt, stehen bleiben. Und dann hat er die Milchflaschen fallen lassen. Und ich habe also 4 Wochen keine Milch mehr bekommen.
Aber und, dafür sind die Hosen da geblieben. Wer weiß, ob er der Hosenklauer war.
Ja, nee. Aber ich jedenfalls, ich muss sagen, ohne Afrika säße ich eigentlich hier.
Weil?
Afrika hat mich geformt. Afrika hat mir bewusst gemacht, also dass man auch glücklich werden kann, ohne Reichtümer zu besitzen. Tja, also ich habe selten so viele glückliche Menschen und trotzdem so viele arme Menschen auf einem Fleck gesehen wie in Afrika. Wie man tanzen und singen und musizieren kann und sich Geschichten erzählen kann und dass man nicht ein Studio braucht, um Bildhauer zu werden, sondern ich nehme einen alten Baumstamm, der also aus dem Fluss kommt und das habe ich bei meinen Schwarzen gesehen. Ich hatte jedenfalls Schwarze, die in der Nachbarschaft waren. Und einer half mir immer. Und dann verschwanden also meine großen Schraubenzieher immer. Und dann habe ich gemerkt, die haben sie dann scharf gemacht und haben die als Beitel benutzt, um daraus ihre eigenen Skulpturen zu machen. Da habe ich gedacht, Mensch, guck dir das mal an. Also bei uns fängt man an so mit einem Studium und dann braucht man erstmal Platz und dann muss man das Ganze anmieten und dann muss ich mir Holz, Linnenholz bestellen und da nehmen sie einfach ein Stück Holz und fangen an. Und so habe ich auch angefangen. Dann, als wir dann, das war der nächste Schritt, später dann ein Theater Ich hatte ja ein eigenes Theater in Johannesburg, wo ein Bekannter zu mir gesagt hat, hör mal, also hättest du nicht mal Lust, Theater zu machen? Du hast doch mal als Student Theater gemacht. Habe ich gesagt, ja, das hat mir viel Spaß gemacht, aber ich habe kein Theater, ich habe kein Geld. Er sagt, die machen doch immer hier 3 Monate im Jahr zu. Und es gibt hier so eine große jüdische Community und so viel Schweizer und Deutsche und die gebildeten Afrikaner, die sprechen alle Deutsch. Mach doch mal Theater. Ich habe gesagt, woher die Schauspieler nehmen? Da sagt er, ja, dann annoncieren wir mal. Und plötzlich tauchten also überall Leute auf und ich hatte also eine Crew.
Das klingt nach einer Gestaltungsfreiheit, die man hier so wahrscheinlich nie gehabt hätte.
Nein, das ist einfach etwas. Und das hat mich stark gemacht. Da habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, du kannst aus dem Nichts kann man etwas zaubern. Es muss ein Wille dahinter stehen, eine Begeisterung.
Hätten Sie das Gefühl gehabt, wenn Sie in Deutschland gewesen wären, dass Sie auch mit Ihrer Armut, also wenn ich das mal so sagen darf, Sie hatten ja, tatsächlich wenig, dass man hier vielleicht auch weniger Anerkennung und Respekt bekommen würde, als wenn man dort ist?
Sie sind festgelegter. In Deutschland, was haben Sie studiert? Mhm. Und wer es wagt, sagen wir, aus seinem Studium herauszugehen, der tut sich schwer. Ja, also das ist so, man braucht Papiere, zumindest am Anfang. Wenn Sie später erfolgreich sind, dann sagt man, ja, hat's geschafft. Aber um irgendetwas Neues zu beginnen, dann sagt man, ja, aber bist du denn krankenversichert? Und was ist denn, wenn etwas passiert? Also ich habe das erlebt, als meine Kinder, die gingen damals, da lebte ich noch in Deutschland, da wurde der Kunsterzieher an der Schule, der brach sich ein Bein und vor dem Abitur, die hatten also keinen Kunsterzieher mehr. Dann bin ich zu dem Direktor gegangen, habe gesagt, hör mal, ich stelle mich zur Verfügung, als letzte Vierteljahr unterrichte ich die. Sagt er, das finde ich eine ganz tolle Idee. Dann rief er am nächsten Tag an und sagt, das geht nicht, weil was ist, wenn Ihnen etwas passiert, diese Ansprüche und Versicherungen, das funktioniert nicht. Das ist typisch.
Der beliebte Kinderbuchautor und Illustrator Helme Heine ist am Donnerstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass wiederholen wir das Gespräch, das Daniela Anu im Jahr 2011 mit ihm führte. Während der Musikpausen fertigte Helme Heine damals unablässig kleine Zeichnungen an, zum Beispiel einen Elefanten. War es ein afrikanischer oder ein indischer
Elefant? Ja, es ist ein Helme-Heine-Elefant. Also,
ein bisschen Afrika, ein bisschen Asien.
Ja, das ist mein erstes Buch, das Elefanten einmal eins.
Damit sind Sie aus Afrika nach Deutschland gekommen. Genau. Aber lassen Sie uns noch einen Moment in Afrika bleiben. Ja. Sie haben vorhin schon beschrieben, wie wichtig das für Sie war. Was war an der Kultur für Sie wichtig? Weil man darf ja auch nicht vergessen, Sie waren in einer Zeit dort Apartheid. Auch heute ist es ja immer noch schwierig in vielen Ländern. Generell die Armut ist sehr schwierig. Und dennoch, was hat Sie so glücklich gemacht in Afrika?
Ja, also, dass ich mich selbst finden konnte. Einmal künstlerisch, mit dem Theater hat es begonnen. Dann einmal mein erstes Buch entstand, aus einer Wette heraus.
Aus einer Wette heraus?
Aus einer Wette heraus.
Das Elefanten einmal
ein. Ja, dass ich gesagt habe, also ich bin an einen Buchladen gegangen, habe mir mal Bilderbücher angeschaut oder Kinderbücher und habe wirklich das gesagt, so ein Schrott, also das mache ich besser. Und da haben die gesagt, ja, mach doch mal. Und so ist das entstanden. Also. Aber so sind alle meine Dinge damals entstanden, so fast aus dem Nichts heraus. Also ich las damals über die Gruppe 47, ganz interessant. Und ich sagte, Mensch, warum kann man das nicht mal bei uns machen? Da sagten, ja, also, ja, wir sind ja alle keine Schriftsteller. Und dann las ich aber bei Tanja Blixen auch so sehr schön. Da gibt es so ein Spiel, einer beginnt einen Satz und ein anderer erzählt die Geschichte zu Ende.
Machen auch viele Kinder heute.
Machen viele. Aber ich habe es also etwas anders gemacht. Ich habe jeden Donnerstag eingeladen und da gab es also Tassenberg-Wein, so Gallonenwein und ein Stück Käse. Das war das Einzige, was ich zur Verfügung stellte. Aber jeder musste ein Geschenk mitbringen, der kam. Und das Geschenk war, er musste eine Geschichte mitbringen, die er mit eigenen Worten erzählte. Und dann saßen wir zusammen, es kamen fast immer 6, 7, 8 Leute zusammen. Und die Geschichte konnte gelesen sein, aber man durfte nicht vorlesen. Oder man durfte sie sich auch ausdenken. Was auch immer. Aber es musste eine Geschichte sein, sollte nicht länger als 10, 15 Minuten sein. Und dann saß man zusammen und erzählte sich Geschichten. Und daraus ist auch eine ganz starke Kraft geworden, dass man da auf einmal nicht nur als Kulturverbraucher war, sondern auf einmal sagte, Mensch, mir fallen ja auch Geschichten ein. Und dann lernte man auch durch das Erzählen, wie kann ich auch eine Geschichte gestalten.
Aber was ich ganz spannend finde, ist alles, was Sie gemacht haben. Sie haben Theater gemacht, Sie haben Kabarett dort gemacht, Sie haben gezeichnet. Das sind alles Dinge, die hätten Sie in Deutschland auch machen können. Und Sie haben ja auch nicht unbedingt für so einen Kreis mit Afrikanern getroffen. Und trotzdem war es für Sie nur in Afrika möglich.
Ja, das ist seltsam. Afrika hat wirklich eine magische Kraft. Das ist etwas, die Magie, der begegnet man ja täglich. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass in Afrika ein Menschenleben so wenig zählt. Krankheit und Tod liegen kaum in einem Kontinent so dicht beieinander wie in Afrika. Und dieses bewusste Leben, ich glaube, das ist etwas vermittelt natürlich durch die Begegnung von Schwarz und Weiß. Die hat mich unglaublich beflügelt. Ich hatte ja einen schwarzen jungen Mann, Elton Sui Sonke. Und der half mir immer ein bisschen im Garten oder wenn ich irgendwas verbesserte am Haus. Und dann setzte ich mich immer mit ihm zusammen und dann unterhielten wir uns beide. Und mit
in welcher Sprache? Englisch?
In Englisch. Mhm. Und ich fragte ihn dann zum Beispiel, ich sage, Elton, also was heißt Sui Sonke? Na, das heißt every day, jeden Tag. Und ich sage, wie kommt das? Ja, die Philosophie meines Vaters war also beware of, also nimm dich in Acht, your enemies every day. Und every day, das war er, das war also Sui Sonke. Und ich sage, und wenn der mehr Kinder bekommen hätte, nein, der wusste, dass er 3 Söhne bekam. Und deshalb hat er seine Lebensphilosophie seinen Söhnen mitbekommen. Da kommt so ein Mann dahin in zerrissenen Hosen und der hilft mir ein bisschen dabei und plötzlich entdecke ich in ihm eine Philosophie, etwas Magisches, was mir in Europa noch nie begegnet ist. Und das begegnet ihn jeden Tag. Und wenn ich einkaufen gehe, zum Beispiel ein kurzes Beispiel, dann habe ich gefragt, also Elton, soll ich dir was mitbringen? Also ein bisschen Fleisch, Zucker, Mehl. Ja, Boss, I've got enough. Ah, okay, dann komme ich wieder, abends kommt er und sagt, hör mal, Boss, I haven't got sugar anymore. Und dann sage ich, auch vorhin habe ich dich noch gefragt. Er sagte, da hatte ich noch. Das ist zutiefst also Afrika. Afrika ist gestern.
Und das Spannende ist ja auch, wenn man sie so erlebt, dass es einfach trotz aller Probleme so ist in Afrika.
Ja, das ist unglaublich, diese Kraft, man weiß gar nicht, woher sie die Kraft nehmen.
Man versucht ja immer, Entwicklungshilfe zu leisten. Macht es überhaupt Sinn?
Ja, nur zur Selbsthilfe. Also es nutzt nichts. Ich kenne Leute, die in Tansania Krankenhäuser einrichten und Biogasanlagen, aber so wie etwas kaputt geht und diese Technik also nicht mehr vorhanden ist, um diese Ersatzteile zu holen, bleiben die Dinge liegen und man kehrt wieder zum Alten
zurück. Aber Ihrer Meinung nach, sollte man überhaupt so viel versuchen einzugreifen oder sollte man diesen Kontinent auch, jetzt mal ein bisschen zugespitzt gesagt natürlich, auch ein bisschen so lassen, wie er ist, mit seiner Kultur und seinen Kulturen und ihm nichts überstülpen?
Mit der Kultur bitte so lassen, wie es ist. Denn also ich habe 12 Jahre in Afrika gelebt und ich muss sagen, je länger man in Afrika lebt, umso größer werden die Geheimnisse. Ich vergleiche das, als wenn ich mir ein Fernglas schaue und mir die Milchstraße anschaue, dann denke ich, ach, das ist der Krater auf dem Mond. Und dann kaufe ich mir ein größeres Fernglas und dann denke ich, oh, es gibt da noch mehr Milchstraßen. Also je mehr sie wissen über das Weltraum, umso größer werden die Geheimnisse. Und das ist auch in Afrika so.
Afrika, ein Kontinent, der Sie total fasziniert hat. Und dennoch sind Sie nach 12 Jahren nach Deutschland zurückgegangen. Warum?
Ja, ich bin nicht fertig geworden mit der Apartheid. Damals war Nelson Mandela noch gar nicht absehbar, dass dieses Wunder passiert. Und ich, in meiner zweiten Ehe, habe ich 2 wunderbare Kinder bekommen, 8 und 10. Und die wollte ich nicht in einem Buschkrieg erschossen sehen, sondern habe dann gesagt. Und dann lief mein erstes Buch an und da habe ich gesagt.
Das war eben parallel. Sie haben das Elefanten einmal eins, dann Ende der 70er Jahre herausgebracht.
Und dann sind wir 78 zurückgekommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, also hier müsste man noch mal anfangen können und das müsste man noch schaffen. Und da habe ich mir gesagt, also irgendwie wird das funktionieren. Und da weiß ich, da bin ich in die Pension Clara gezogen, in Schwabing. Und in der Pension Clara, da kam plötzlich die Pensionsfrau Clara zu mir und sagte, Heine, Telefon für Sie. Und da war ich 4 Wochen im Land und da dachte ich, für mich? Also. Und da war also dran ein Bleistifthersteller, ein großer Bleistifthersteller. Und der sagte, Heine, also wir würden gerne mit Ihnen was zusammen machen. Wir haben Ihr Buch gesehen und da wusste ich, ich kann auch in Deutschland überleben.
Heute lebt Helme Heine, mein Gast heute in 1:1 der Talk in Neuseeland. Erlauben Sie mir trotzdem noch einen kleinen Ausflug wieder zurück nach Deutschland. Ja. Wir waren da gerade stehen geblieben vor der Musik. Nach Jahren in Afrika sind Sie mit Ihrer Frau, die Südafrikanerin ist?
Nein. Deutsche.
Auch Deutsche in Südafrika kennengelernt, aber mit deren Kindern, die aber ihre gemeinsamen dann wurden, nach Deutschland zurückgekommen. Gab es in Deutschland nach den vielen Jahren von dieser großen Gestaltungsfreiheit in Afrika, gab es Dinge, an die Sie sich nicht gewöhnen konnten?
Also erstmal merkt man ja, ich war ja fast 12 Jahre nie mehr hier in Deutschland, wie viele Dinge sich verändert haben. Also ich bin in die Straßenbahn eingestiegen und wollte nun, also jetzt weiß ich, zum Bahnhof fahren und wartete auf den Schaffner. Und es kam keiner. Und dann saß eine Frau gegenüber, die muss das wohl bemerkt haben. Und die beugte sich dann vor und sagte, du, Bahnhof? Die dachte, ich werde Ausländer. Oder man geht ins Kabarett. Ich habe mir die Lach- und Schießgesellschaft angeschaut. Was macht die Konkurrenz? Und dann machten die ihre Späßchen über den Kaiser. Da dachte ich, Mensch, der Lex tot. Also was soll das? Also, bis mir einfiel, das ist der Beckenbauer. Oder wie plötzlich im Englischen Garten damals alle liefen so nackig rum. Also,
Waren Sie auch verstört?
Naja, also, es war anfangs schon sehr ungewöhnlich. Also, wenn ich in Mosambik alleine war an einem Strand, da war ich auf 100 Kilometer der Einzige, da brauchte ich nicht eine Badehose. Aber wenn plötzlich so 1000 Menschen also auf einer Wiese Federball spielen, ist das was also Seltsames.
Sie haben letztlich eigentlich diese 68er-Zeit versäumt, ja, hier.
Ja, total.
Die haben Sie in Afrika verbracht.
Ja. Ganz, ja. Ich bin erst 78 wiedergekommen, also man hat natürlich was davon mitgekriegt. Ja,
und da waren die halt in der Isar nackt.
Ja, ja, genau.
Dann sind Sie eine ganze Weile in Deutschland geblieben, waren extrem erfolgreich, haben gut leben können, vermute ich.
Das ist wahr. Und ja, doch, ich habe damals den Fundus geschaffen, eben auch durch die Freunde und also viele andere Bücher. Damals war ich also wirklich sehr, sehr erfolgreich und habe mir den Fundus geschaffen, jetzt eben frei zu sein. Leben zu können, wo immer ich möchte. Und ich muss eben nicht mit jedem Buch erfolgreich sein.
Und Sie möchten derzeit in Neuseeland leben. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich gehe nach Neuseeland? Das ist mittlerweile auch schon wieder sehr, sehr lange
20
her.
20 Jahre her ist das, ja.
Dass Sie gesagt haben, Sie gehen dorthin?
Ich hatte 2 Jahre lang, bin ich jeden Tag von München, bin ich also jeden Monat für eine Woche nach Tokio geflogen, weil ich hatte einen Auftrag bekommen, für die Weltausstellung ein Musical zu inszenieren. Und dann zur Premiere ist meine Frau mit eingeladen worden und ja, und dann waren wir in Japan und dann sagte meine Frau, ja, ist ja nicht mehr so weit jetzt nach Neuseeland, aber es waren immer noch 9 Flugstunden und lass uns das doch mal anschauen. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben uns sofort in das Land verliebt, weil ich habe, wenn man länger in Afrika lebt, dann misst man die Grundstücke eben nicht in Quadratmetern, also wenn man hier so liest, Parkgrundstück 376 Quadratmeter, sondern man liest sie in Acre. Und ein Acre sind 4040 Quadratmeter. Und ich habe immer ein Haus am Meer gesucht und das war alles völlig unbezahlbar. Also hier in dem Bereich.
In Europa.
In Europa. Auch am Mittelmeer, überall.
Trotz Ihres großen Erfolges.
Das wäre alles. Und mir schwebte was vor, also so ein Haus wie San Michele, sowas. Und in Neuseeland habe ich das gefunden. Ein wunderbares, in einer kleinen, verträumten Stadt, die ehemalige Hauptstadt von Neuseeland, Russell. Und ein Grundstück, das mit ganz viel Geschichte behaftet ist, weil da war also schon Captain Cook hat da gestanden und Darwin war auch da und Königin Elisabeth II., weil das ist eine kleine Halbinsel, die in den Pazifik ragt.
Wie groß ist jetzt Ihr Grundstück?
Ach, sind viele tausend Quadratmeter, ja. Und hab da
kann man dann richtig wandern gehen.
Ja, das ist sehr schön. Ja. Und habe da einen Garten angelegt. Das ist wohl mein größtes Kunstwerk mit. Und es war allerdings missbraucht, dieses Grundstück. Deshalb habe ich es für so unglaublich günstig bekommen. Da hätte ich mir hier vielleicht ein Studentenapartment kaufen können in München. Weil das ist als Müllkippe missbraucht worden von den.
Das heißt, Sie sind dahin und haben erstmal den Müll weggemacht?
Ja, nachdem ich gebaut habe, habe ich also bestimmt, ich würde sagen, 20 Lastwagen bestimmt mit Ginflaschen und alten Eisschränken.
Wem haben Sie den Partyplatz genommen?
Das den Rasselites, die haben da ihr Müll abgeladen und habe daraus ein kleines Paradies geschaffen.
Nehmen Sie uns doch kurz nochmal mit in das Paradies, beschreiben Sie es uns ein bisschen.
Ja, also für mich ist ein Garten ja etwas, es ist eine Freundschaft zwischen mir und den Pflanzen. Es gibt also Gärten, die man vergewaltigt. Dazu rechne ich auch die Barockgärten, indem ich also Pflanzen schneide, stutze. Ich kann aber auch Gärten haben, indem ich der Koch bin. Also das sind Gemüsegärten. Mhm. Aber ich betrachte den Garten als Freund und dem ich helfe, sich zu etablieren. Aber dann bestimmt er mit, wo er wachsen will und wie er wachsen will. Dann mache ich keine Buchsbaumhecken oder was immer es ist, sondern und dafür, dass ich ihm helfe mit Wasser, mit Dünger, dafür pflanze ich dann eben auch Bananen hin und Zitrusfrüchte und also die ich dann also auch pflücken kann.
Wo sie auch was ernten können,
wenn ich auf dem Weg,
was zurückgibt.
Wenn ich auf dem Weg in mein Studio bin. Und dann habe ich mir überlegt, in den großen Garten möchte ich auch ein Studio bauen. Und dann hatte ich einen Entwurf gemacht mit einem Zeltdach, weil es sollte nicht aussehen wie der Garage. Und dann konnte mir das keiner bauen. Und durch Afrika habe ich mir dann überlegt, okay, wenn mir das keiner bauen kann hier, dann vielleicht gehe ich da mal neue Wege. Dann bin ich zu den Bootsbauern gegangen. Die sind ja solche Formen gewohnt. Da hat er gesagt, das ist kein Problem. Und dann habe ich zusammen mit dem also ein Zeltdach gebaut mit Holzschindel. Und das inzwischen so weiß ist wie ein Segel. Und wenn man also vom Meer kommt, dann sieht man schon mein Dach, also vom Studio. Und das steht dann mitten in meinem
unter dem
Garten.
Sie stehen und gerade irgendwelche Skulpturen, die Sie nämlich auch machen, ja, oder irgendwelche Möbelstücke entwerfen.
Ja, das ist einfach, man wird einfach, ja, freier. Man traut sich das zu. Die Neuseeländer sind Künstler im, ja, in Anfangen und Beenden von Dingen. Also sie sehen heute jemanden, der arbeitet auf der Bank und morgen ist er also Kellner. Mhm. Und ich habe das also jetzt gerade letztens erlebt, dass ich zu meiner Postbox ging und da kam mir einer angeknattert, unser Apotheker. Und ich sagte, John, hilfst du heute aus? Nein, sagt er, du, ich habe meine Apotheke verkauft, also jetzt mache ich mal 2 Jahre Briefträger.
Einfach viel mehr Aussteiger.
Ja, und aber er sagt übrigens, was will ich jetzt sagen, wenn es regnet, komme ich nicht. Das ist völlig anderes Denken, dass man nicht sein Leben lang immer das Gleiche macht.
Sie scheinen sehr, sehr glücklich zu sein in diesem Land.
Ja. Ich werde oft gefragt, also was bist du denn nun, Autor oder Bildhauer oder Maler? Ich sage, ich bin Lebenskünstler. Also
Ihnen ist es wirklich gelungen? Gab es auch mal Krisen?
Ah ja, es gibt immer Krisen. Im Leben bleibt ja auch nicht aus durch Krankheit oder was auch immer. Es ist, also solche Dinge passieren immer wieder. Auch man zweifelt ja auch immer wieder an seinem Können, muss man ja auch.
Aber entscheidend scheint mir bei Ihnen zu sein, ist so der Eindruck, dass Freiheit immer wichtig war. Also immer sich seine Freiheit zu erhalten.
Ja, ich hatte das Glück, oder meine Mutter hat immer gesagt, dass die hat bis zu ihrem Tod darunter gelitten, dass sie mir nicht die Mutter sein konnte, weil durch das Hotelunternehmen. Und dann bin ich mit 13 ins Internat gegangen. Und das habe ich so gehasst, dass ich meinen Bruder angerufen habe. Der war 6 Jahre älter und habe gesagt, hör mal, hol mich hier raus. Ich habe hier bei Erna Stach ein Zimmer und da ziehe ich ein. Und dann ist er tatsächlich gekommen, dann bin ich da ausgezogen und dann sage ich immer, ich rufe Mom an und dann habe ich sie angerufen und dann hatte meine Mutter die Größe und hat gesagt, ja, wenn du die Schule schaffst, dann bleib. Da bin ich also mit 14 Jahren gerade auf privat gezogen.
Aber auch schon sehr frühreif.
Ja, aber das heißt, da war es schon diese Freiheit in mir, dieser Freiheitsgedanke, aber den ich nicht missbraucht habe. Die totale Freiheit ist auch was ganz Schreckliches, weil ich sehe das gerade in den Künsten. Es ist so, die totale Freiheit ist auch oft hinderlich. Also wenn ich mir bedenke, worunter also Maler in früheren Zeiten gelitten haben, dann heute würde kein Maler sich vorschreiben lassen, welches Thema er malt. Früher hieß es, hör mal, ich hätte gerne also Leder mit dem Schwan an die Decke. Oder es hieß also, ich habe so und so viel Geld für Blautöne, Lapislazuli. Also dann war auch die Farbe begrenzt. Und was man daraus gezaubert hat, aus dieser Begrenztheit. Oder wenn ich ans Kabarett denke, diese Kabarettisten heutzutage sind leider so etwas zum Hofnarrentum verkommen. Man kann sagen, was man will, aber es ist sehr schön, wunderbar, locker. Wenn der Laden dicht gemacht werden kann, dann blüht so etwas. Also dann
Angst.
Angst
ist ein Feind der Freiheit.
Ja, ja. Freiheit ist, den anderen, also sie zu nicht zu missbrauchen.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Daniela Arno.
Helme Heine illustriert und schreibt Kinderbücher.
Zum Beispiel sein berühmtes Buch Freunde mit den Abenteuern von Johnny Mauser, Waldemar und Franz von Hahn. Jetzt ist Helme Heine in seiner Wahlheimat Neuseeland gestorben. 2011 war er auf Stippvisite in Deutschland, um sein Buch Toto der Schatzsucher vorzustellen. Er schaute bei der Gelegenheit auch bei Daniela Arno im Talk vorbei und erzählte, wer dieser Toto ist.
Ja, der Toto ist, wenn man so will, ist wie wir alle, ist ein Junge, der von der Schule kommt und der glaubt, er müsste Geld machen, ein Schatzsucher, und deshalb Schatzsucher wird.
Ein Betriebswirt wird.
Ein Betriebswirt, ja. Und nun zieht er los und trifft auf einen Waschbären, der Goldkörnchen aus dem Fluss siebt, aber der ihn vertreibt, weil er sagt, das ist mein Bach. Und dann kommt er zu einem anderen, der buddelt also ein großes Loch und dem hilft er. Und das ist also ein Friedhofsgärtner, der hebt ein Loch aus. Und da glaubt er nun, also vielleicht, er kannte das nicht, hat noch nie einen Sarg gesehen und glaubt, die wahrscheinlich vergraben die dort einen Schatz. Und als er nun versucht, das auszugraben, dann kann er nur noch mit Sprung über den Zaun sein Leben retten und geht nun in die Stadt, heute würde man sagen, vielleicht nach München, zum Viktualienmarkt und sitzt da unter den Ständen und ernährt sich von Salat. Und also sein ganzes Leben stellt er darauf ein, diesen Schatz zu finden und merkt also, dass dieser Schatz hier...
Hat aber kein konkretes Bild im Kopf, was der Schatz sein könnte.
Nein, weißt du nicht. Aber es ist so, das haben wir alle nicht. Einige hoffen, das vielleicht im Lotto zu gewinnen und andere denken, ja, wenn ich vielleicht also jetzt tauche, dann finde ich vielleicht eine Schatzkiste. Und er durchläuft also alle Berufe. Der Osterhase stellt ihn ein am Fließband und dann hilft er sogar hinter dem Weihnachtsmann, also Geschenke mit auszutragen und weil ihn das sehr beglücklich macht, weil...
Und er wird ähnlich wie ihr neuseeländischer Apotheker auch Postmann zwischendurch.
Ja. Und es ist dann so, ganz zum Schluss ist es so, dass er dann Beamter wird und er dort also weil Briefe austrägt, weil er ist auch der Schnellste. Er hat zwar alles erreicht, das, was ein Hase, was Toto erreichen konnte, aber irgendwas fehlt ihm noch. Und dann entdeckte er eines Tages in seinem Teich, wo er sich jeden Abend den Schweiß abwischt, entdeckte eine Flasche im Wasser und er sieht durch dieses Milchglas hindurch, da ist ein Brief drin und nicht mit einer Schatzkarte, sondern ist ein Herz aufgemalt. Ja, dann das Postgeheimnis und verbietet ihm nur die Flasche zu öffnen und deshalb geht er nun zu allen möglichen Leute. Zuerst geht er, wenn er seine Briefe austrägt, fragt den Fuchs und der Fuchs, der sieht man gerade, der rupft die Gans und sagt, also mich liebt keiner, ich bekomme keine Liebesbriefe. Und die alte Schildkröte nuschelt und sagt, vor 100 Jahren habe ich meinen letzten Liebesbrief bekommen. Also sie hat auch keinen.
Die erwartet auch keinen Liebesbrief.
Und zum Schluss, er besucht noch viele andere, zum Schluss weiß er, das ist für ihn.
Ist aber auch süß, dass er so bescheiden ist, dass er gar nicht auf die Idee kommt, dass es für ihn sein könnte.
Ja, er war wahrscheinlich bis dahin, hat er geglaubt, dass dieser Schatz materialistischer Natur sein müsste. Und also bis dahin.
Und es ist dann eben ein Kaninchen.
Und dann ist es eben ein...
Also Hase und Kaninchen finden zueinander. Ja. Allgemein zu Ihren Büchern, zu den Kinderbüchern, muss für Sie jedes Buch Warmherzigkeit, Witz, Weisheit und auch ein bisschen Wahnsinn beinhalten?
Ja, also vor allen Dingen muss es die Geschichten müssen elementar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich über die Liebe schreibe, dann muss auch das Thema Tod erlaubt sein. Die Geschichte muss eine wahrhaftige Geschichte sein. Und wenn diese wahrhaftige Geschichte genug Substanz hat, dann kann ich erst anfangen zu
bauen. Und die Figuren, Sie haben auch mal gesagt, dass Sie sich sehr für die Psyche dieser Figuren interessieren. Das heißt, entwickeln Sie erst dann eine Psyche und dann die Figur rund um diese Psyche?
Nein, erst habe ich die Figur. Bleiben wir mal bei den Freunden, weil das ist bekannt. Dann überlege ich mir...
Eben der Johnny Mauser,
Franz
von Hahn,
ja, oder der dicke Waldemar. Ja. Dann überlege ich mir, wie bewegt sich so ein Tier? Es gibt ja neben der Schriftsprache gibt es auch eine Körpersprache. Deshalb habe ich auch einen großen Spiegel in meinem Studio. Wie sitzt der? Mit verschränkten Armen oder sitzt der
auf... Sie setzen sich dann selber vor den Spiegel und probieren das aus?
Ja. Mhm. Oder sitzt der auf seinen Händen? Oder wie hat er die Daumen? Wenn er die Daumen so hat, ist er positiv. Wenn er sie verschränkt hat, ist er unsicher. Dann überlege ich mir aber auch, wie wäre der eingerichtet? Ist der altdeutsch möbliert oder hat er eher Jugendstil? Oder würde der ein Haustier haben? Und wenn oder Freund, was hätte der für ein Haustier? Hat der da eine Boa Constrictor im Keller? Oder hat der vielleicht einen Schäferhund, also mit dem Namen Rommel? Ja, also diese Dinge, und die notiere ich mir, und zwar mein Pros und Kontras, also zu dieser Figur. Und dann wird diese Figur auf einmal wahrhaftig und wird mit Leben erfüllt. Und dann bewegt sie sich richtig und sagt auch die richtigen Sätze.
Und am Ende kommt möglichst ein Buch raus, eine Geschichte raus, die alterslos und auch ein bisschen zeitlos ist?
Ja, also das ist der Grund. Ich werde ja oft gefragt und auch eingeladen, auch früher vom Goethe-Institut, dann saß ich in Korea und dann fragen sie alle, ja, wie machst du das ungefähr? Also wen muss man bestechen, damit man also diese Bücher in anderen Sprachen, in anderen Kontinenten verstanden werden? Ich kann immer nur wiederholen, es ist so, man muss Bücher schreiben, die man sich selber kaufen würde. Und diese Themen müssen wahrhaftig sein. Also bloß nicht kindisch werden. Kindlich ja, aber nicht kindisch. Und ich kann auch politisch werden zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, ein politisches Buch zu schreiben über links und rechts, jetzt in Deutschland, dann FDP, weiß ich was, und Linke, wird das kaum ein Kind verstehen, außerhalb Deutschlands niemand. Aber ich kann zutiefst politisch werden, wenn ich arm und reich beschreibe. Gerecht und ungerecht. Das ist zutiefst politisch. Und
gesellschaftspolitische Themen.
Jedes Kind versteht mich weltweit. Und das ist das ganze Geheimnis eines Buches. Und dann muss ein Buch ab 6 sein, aber dann für alle.
Das zeichnet eigentlich gute Kinderliteratur aus. Auch.
Ja. Mhm. Ist Huckleberry Finn oder Tom Sawyer ein Jugendbuch, ist Weltliteratur. Mhm. Und dann, davon gehe ich natürlich nicht aus. Ich weiß, ich ein Stück Weltliteratur schaffen möchte, aber ich habe keine Angst davor, irgendein Thema also auszugrenzen. Das, mein einziges Tabu, das ich habe, das ist das Bett. Und zwar jetzt nicht von sexueller Art, aber sondern es ist einfach so, das Bett ist für mich der heilige Ort. Mhm. Der war früher mal das Kirchenschiff. Also wenn ein Kind im Bett liegt und sich die Bettdecke über den Kopf zieht, ist es unantastbar. Das ist der letzte, ist ein geheiligter Raum. Den würde ich nie verletzen. Weder in der Erzählung noch,
das ist interessant.
Noch im Bild. Das könnte das ganze Bett wegfliegen, sowas. Das gibt's ja. Aber das Bett ist etwas, das ist für mich sakrosankt.
Noch ganz viele Ideen, die in Ihrem Kopf sind. Tabus, die Sie nicht brechen wollen noch. Sie sind im April 70 geworden.
Ja.
Wenn man gut rentenversichert ist, könnte man in Deutschland sich wunderbar zurücklehnen. Daran denken Sie im Traume nicht, oder?
Nein. Also es ist so im Gegenteil. Also ich war noch nie so gefragt wie im Augenblick, weil natürlich auch das handwerkliche Vermögen da ist. Und ja.
Helme Heine im Jahr 2011. Da war er zu Gast bei 1:1 der Talk. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine Bücher und Charaktere werden unsterblich bleiben.